Willkommen in der Welt des Henschinators. Mein Name ist Stefan Hensch und ich möchte euch darüber erzählen, was mich in der letzten Zeit so bewegt hat. Und der Name des Podcasts ist Programm Die Leiden eines nicht mehr ganz so jungen Autors. Oder Gegen die Wand schreiben. Was hat es damit auf sich? Naja, wie man da ja so ein bisschen ableiten kann, ist, dass ich Autor bin. Ich schreibe, seit ich etwa 10 Jahre alt bin. Vorher habe ich meine Stimme mit dem alten Kassettenrekorder meiner Oma aufgenommen. Irgendjemand hat mal gesagt, dass das Schreiben die natürlichste Kunstform überhaupt ist und wir praktisch alle von Natur aus Schriftsteller sind. Wir haben zumindest die Anlagen dazu. Die wenigsten allerdings schreiben den Strom ihrer Gedanken nieder und arbeiten damit. Das ist ja das, was einen Schriftsteller ausmacht. Das Schreiben an sich ist auch ganz eng mit dem Lesen verzahnt. Vermutlich sogar untrennbar. Wie sollte man sonst die Traditionen und Kniffe des Handwerks lernen und damit vertraut werden? Außerdem braucht jeder Autor Vorbilder, die er um ihre Werke beneiden kann. Das ist tatsächlich so. Bei mir ist das vor allen Dingen Chuck Palahniuk, den ich für Fight Club beneide. Ja, Fight Club, die Vorlage zum Film, hätte ich wirklich sehr, sehr gerne selber geschrieben. Aber ich beneide das nur positiv, ich bin nicht missgünstig. Und durch das Beneiden sieht man ja eigentlich auch, was einem selber gefällt und in welche Richtung man gehen möchte. Und dann der letzte, vielleicht wichtigste Faktor ist, wie man gehen möchte. Bei mir selber ging alles mit Werbeprospekten von den Masters of the Universe los. Ja genau, He-Man, Orko, Skeletor, Man-at-Arms und so weiter. Bis dahin hat mich Lesen eigentlich nicht wirklich interessiert, aber ich habe ein paar von diesen Prospekten in die Finger bekommen und plötzlich funktionierte das Lesen fließend. Ich hatte einen Grund zu lesen. Das Geheimnis der Motivation war gefunden. Es folgten die üblichen Kinderbücher aus dem Schneider Verlag, der leider 2003 von Egmont geschluckt wurde und mittlerweile, glaube ich, irgendwo bei HarperCollins firmiert. Es waren damals vor allen Dingen die Jungs von Burg Schreckenstein, Geheimagent Lennet und viele andere Bücher aus dem Verlag auch. Es war so ein klassischer Kinder- und Jugendbuchverlag. Relativ früh kam dann aber auch schon Science-Fiction und Fantasy dabei. Mein erstes richtiges Buch war dann auch folgerichtig Midgard von Wolfgang Holbein, der alte Wolle. Das ist vermutlich auch so eine Autorenkrankheit, denn ich kenne eine ganze Reihe von Kollegen, die auch ihr erstes literarisches Mal niemals vergessen haben und werden. So ähnlich wie den Partner, mit dem man das andere erste Mal verbracht hat. Ja, und dann kamen bei mir die Heftromane. Und mit ihnen bin ich immer noch sehr eng verbandelt. John Sinclair, Professor Zamora, Tony Ballard, Dämonenland, Madrax, Jerry Cotton und Co. Ich liebe diese Publikationenform einfach. Vermutlich schreibe ich auch deswegen heute selbst welche. Aber weiter oben habe ich gesagt, das Lesen, das Schreiben bedingt. Und das stimmt auch aus einer völlig anderen Perspektive. Wenn nicht mehr gelesen wird, werden auch keine Bücher mehr verkauft. Wenn keine Bücher mehr verkauft werden, geben Verlage auch keine Bücher mehr heraus. Dann gibt es auch keine Aufträge mehr für Autoren. Ich für meinen Teil glaube, dass immer gelesen werden wird. Die Frage ist nur, wie? Wenn man der Statistik der Stiftung Lesen glauben will, bleibt die Anzahl der Vielleser sogar kontinuierlich gleich. Dafür sinken die Anteile der Gelegenheitsleser, die mal ein Buch lesen, die Leute, die vielleicht 1 bis 2 Bücher im Jahr lesen. Ich habe es in meinem letzten Podcast schon ausführlicher gesagt, Lesen ist eben nur noch eine Beschäftigung unter vielen anderen. Video kills the radio star und so weiter. So ist es eben. Wir sprachen eben über die Form des Lesens. Das muss man immer auch noch dazu sagen. Ich glaube, dass heute mindestens genauso viel gelesen wird wie noch vor 20 Jahren. Allerdings anderes. Da zählen auch Kurznachrichten dazu. Da zählt von mir aus die Fernsehzeitung, die auch fast schon keiner mehr liest, dazu. Oder eben Internetartikel, Tweets bei Twitter, Postings in irgendwelchen anderen Social-Media-Plattformen. Spielt überhaupt keine Rolle. Es wird gelesen. Und ich glaube, dass in dieser Aufzählung noch ein Punkt ganz besondere Erwähnung verdient. Und das sind so bibliophile Ausgaben von Büchern, von Bestsellern, die man von früher her kennt. Zum Beispiel hier diese Jungs von Burg Schreckenstein, diese klassische Kinder- und Jugendbuchreihe. Da könnte ich mir vorstellen, dass da auch eine edel aufgemachte Sammleredition Sinn machen würde und auch ihre Abnehmer finden würde. Das nur so am Rande. Über das E-Book möchte ich jetzt gar nicht so viel reden. Ich denke, es hat sich mittlerweile als zweites ergänzendes Standbein ergeben. Ob es gut ist oder schlecht ist, kann jeder für sich selber entscheiden. Ich sehe es vollkommen neutral. Ich mag E-Books. Ich schätze ihre Vorteile, ihre Nachteile. Es kommt ganz darauf an, was man lesen will. Ein Sachbuch persönlich, finde ich, kann man super auf einem Kindle oder sonst irgendwo lesen. Und man hat es eben immer dabei, wenn man die App auf dem Smartphone hat. Das nur so am Rande, reden wir vielleicht irgendwann anderes Mal drüber. Wie ich eben gesagt habe, liebe und schreibe ich Heftromane. Neben diesen Projekten lege ich den Stift aber noch längst nicht aus der Hand. Mir gehen einfach viel zu viele Gedanken durch den Kopf und zu viele Geschichten blieben ansonsten unerzählt und natürlich auch unveröffentlicht. Und das geht doch einfach nicht, oder? Letztes Jahr habe ich meinen ersten eigenen Roman geschrieben, außerhalb von einer Reihe. Auch eine ganz andere Literaturform, würde ich sagen. Aber es war einfach in mir und wollte raus. Nach dem Feintuning habe ich dieses Manuskript nun bereits 23 Verlagen angeboten. Man sollte ja meinen, dass dies in unserer Branche ein ganz natürliches Prozedere ist. Denn wie sonst sollten Verlage an Manuskripte kommen, wenn nicht die sie dann im Idealfall in Bestseller verwandeln können, als dadurch, dass man sie schickt. Den ersten Schimmer einer anderen Realität bekommt man aber, wenn man auf der Webseite eines Indie-Verlages, damit ist also ein sogenannter Independent-Verlag, sprich unabhängiger Verlag gemeint, nachsieht und da geschrieben steht, dass man bitte von Manuskripteinsendung absehen soll. Kurios, oder? Größere Verlage nehmen meist Manuskripte an, machen aber fast allesamt eindrücklich klar, wie die Dinge genau zu laufen haben. Wenn du nach 6 Monaten nichts von uns gehört hast, sackt dein Manuskript. Nähere Auskünfte gibt's nicht, höchstens was aufs Maul, wenn du so dreist bist und bei uns anrufst. So ist es. Und auf dem Stand bin ich jetzt. Von 23 Verlagen habe ich 2-mal erfreulicherweise wenigstens einen Textbaustein A als Absage erhalten. Das hilft mir zwar nicht weiter, aber ich muss nicht mehr auf einen Bescheid warten und mir Gedanken machen, ob nicht wenigstens diese 2 Verlage vielleicht noch Interesse hätten. Als Autor ist man eben Leid gewohnt und man ist auch mit kleinen Dingen zufrieden. Wer den Markt beobachtet, hat natürlich auch einen Blick auf die Neuerscheinung der Verlage. Und dort hat sich in den letzten Jahren eine sehr unerfreuliche Entwicklung breit gemacht. Ich will sie mal C-Promi-Investment nennen. So hat sich ein relativ großer deutscher Literaturverlag dazu herabgelassen, Bücher von irgendwelchen Influencern, Autoren von Fernsehsendern, ehemaligen Sängerinnen und Comedians zu publizieren. Aufgrund der Pseudoprominenz kann man sich im Verlag eines gewissen Absatzes sicher sein. Eben ein Investment, vermutlich auch kein schlechtes. Das ist Wirtschaft, meine Damen und Herren. Wir sprechen hier aber nicht von Biografien oder Selbsthilfebibeln, sondern von Romanen und Erzählungen. Die Autoren der Bücher haben oftmals kein einziges Wort vorher geschrieben und sind mit Sicherheit auch nicht den zermürbenden Prozess des unverlangt eingesandten Manuskripts gegangen. Anstelle dessen wurden sie um irgendein Manuskript gebeten. Es geht eben immer um die Ökonomie und Verlage sind mit Sicherheit kein Sozialwerke, sondern Wirtschaftsunternehmen mit Profitinteresse. Ich hätte auch wirklich nichts dagegen, wenn betreffende Verlage im Gegenzug auch in die Nachwuchsförderung investieren würden. Aber Fehlanzeige. Und da sind wir gleich beim nächsten Thema. Nachwuchsförderung. Ja, die gibt es. Besonders für Schüler und sehr, sehr junge Autoren. Das ist löblich. Danach sieht es aber sehr, sehr düster aus. Natürlich gibt es hier und da die ambitionierte Literatur, den ambitionierten Literaturwettbewerb, aber nicht gerade in jeder Jahreszeit, um es charmant zu sagen. Die großen, prestigeträchtigen Wettbewerbe wie den Deutschen Buchpreis oder den Ingeborg-Bachmann-Preis, ja, die sind bereits publizierten Autoren vorbehalten, die ergänzend auch noch von Verlagen oder irgendjemand anderem Einflussreichen vorgeschlagen werden müssen. So wie es aussieht, hat sich die Förderung in diesem kulturellen Segment nach den Corona-Festspielen sogar noch weiter verschlechtert. Man leistet sich das einfach. Da fragt man sich, ist das gesund? Als Nachwuchsautor schreibt man also gegen eine Wand. Vitamin B wie Beziehungen scheint das einzig probate Mittel zu sein, um zum Zug zu kommen. Wenn ich nicht glücklich verheiratet wäre, hätte ich mein Beuteschema vielleicht schon längst auf Lektoren und Lektorinnen ausgerichtet. Nur so, ohne irgendwelche Hintergedanken, versteht sich. Wenn man im Netz recherchiert, stößt man überraschenderweise auf Verlage, die angeblich händeringend nach Autoren suchen. Wie aber kann das sein? Bei diesen Kollegen handelt es sich um sogenannte DKZ-Verlage. Also Druckkostenzuschussverlage, kurz DKZ. Ich teile nicht die Meinung der Hater, die diese Unternehmen wirklich hassen. Im Grunde sind das Dienstleister. Ein Beispiel. Autor A will ein Buch veröffentlichen. Das übernimmt der DKZ für eine Summe X. Alles korrekt und legal, hat mit einer herkömmlichen Verlagsveröffentlichung allerdings genauso viel zu tun wie ein Bordellbesuch mit echter Liebe. Ich will für sowas halt nicht bezahlen müssen. Das können Leute gerne machen, aber für mich hat das nichts mit einer Verlagspublikation zu tun, denn Verlag kommt auch immer etwas vom Vorlegen. Einfach nur mal drüber nachdenken. Und da wir bei dem Gedankengang sind, müssen wir auch die nächste Station ansprechen und das ist das Self-Publishing, also das selbstständige Veröffentlichen eigener Werke. Hier kann man sich als Autor überlegen, ob man wirklich jeden Mist, jeden Handgriff selbst machen möchte oder ob man Profis wirklich auch dort wieder für jeden Handschlag bezahlen möchte. Beides finde ich höchstgradig unsexy. Korrektur, Lektorat, Drucksatz, Cover und natürlich Marketing. Geld, 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 Zeit, 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 Zeit. Alles tolle Sachen, die mit dem Schreiben an sich überhaupt nichts zu tun haben. Nutzt man Kontakte, mögliche Gratisangebote und investiert Zeit, kann es dennoch eine Alternative zum Nicht-Veröffentlichen sein. Wenn auch keine wirklich befriedigende. Aber auch hier, das muss jeder Autor mit sich selber ausmachen. In diesem Zusammenhang eine kleine Anekdote. Gestern habe ich in einer Autorengruppe auf Facebook von einem Kollegen gelesen, der jetzt ganze 18 Jahre mit seinem Erstlingswerk verbracht hat. Im Laufe dieser Zeit hat er sein Manuskript fertiggeschrieben und im ersten Schritt etwa 50 Verlagen angeboten. Daraufhin kamen gut ein Dutzend Absagen, sonst nichts, Schweigen im Walde. Der gute Mann ist nicht faul und überarbeitet das Manuskript. Dann wiederholt er den Vorgang, den ich eben geschildert habe, mit annähernd dem gleichen Ergebnis. Er überarbeitet erneut und schickt das Manuskript wieder raus. Wieder das Gleiche. Also überarbeitet ihr nochmal und nochmal und nochmal und schickt es und schickt es und schickt es nochmal wieder raus. Und wieder fällt es nur Absagen ein. Versteht mich nicht falsch. Natürlich kann das Manuskript grottenschlecht sein. Ich habe nie einen Blick darauf geworfen. Von meinen eigenen Erfahrungen ausgegangen, kann es theoretisch jedoch auch der Fall sein, dass das Skript erstklassig ist. Wenn das wirklich der Fall sein sollte, reden wir hier wirklich von einem Drama, oder? Grundsätzlich handelt es sich hier um ein extremes Missverhältnis an eingesetzter Energie und dem erreichten Ergebnis. Überhaupt keine Frage. Für mich wäre es der pure Horror. In der Branche heißt es nicht umsonst, dass nur ein einziger Roman gar nichts bedeutet. Ich halte das jedoch für einen sehr streitbaren Standpunkt, denn es geht definitiv nicht um Quantität, beziehungsweise es sollte nicht darum gehen. Quantität sticht sich aber mit Sicherheit nicht beim Aufbau einer Community. Wer zwei Bücher eines Autors gelesen hat, wird sicher auch ein weiteres lesen. Viel interessanter ist aber die Frage, ob es auch anders wäre, wenn der besagte Autor zwei, drei oder mehr Bücher in den 18 Jahren geschrieben und angeboten hätte, wären diese angenommen und veröffentlicht worden. Und das ist der eigentliche Lackmustest in dieser Sache. Auch hier kann man natürlich sagen, dass es keinen Unterschied macht, wenn es schlechte Bücher sind. Was aber, wenn es wirklich richtig gute Manuskripte wären? Wir wissen es einfach nicht. Diese Antwort zeigt jedoch auch das ganze Verhängnis. Suchen und prüfen Verlage tatsächlich zugesandte Manuskripte? Der Diogenes Verlag hat in diesem Zusammenhang behauptet, von 9000 eingesandten Manuskripten in 3 Jahren nur eines veröffentlicht zu haben. Das würde im Gegenzug bedeuten, dass 9000 Manuskripte geprüft wurden. Ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob ich das glauben kann. Vermutlich prüfen Verlage unverlangt eingesendete Manuskripte. Fraglich bleibt aber, wie viel des täglich ankommenden Materials mit welcher Sorgfalt und von wem geprüft wird. An dieser Stelle sei nochmal an den anfangs erwähnten Indie-Verlag verwiesen, der seine Autoren offensichtlich auf andere Art und Weise findet. Das Verlagsgeschäft ist mit der Zeit gegangen. Publikationen von Influencern und Quasi-Promis sind wirtschaftlicher als das ambitionierte Manuskript eines Nobodies. Das kann man den Verlagen vorwerfen, genauso aber auch den Lesern. Zuletzt in dieser Liste, die wir hier durchgegangen sind, bleiben Kleinverlage, die durchaus Herzblut, Zeit und teilweise Geld in Debütautoren stecken. Die Range der dabei entstehenden, erzielten Qualität reicht dabei von amateurhaft bis richtig, richtig gut. Leider kennt kaum eine Sau diese Verlage und die Verlage finden auch oftmals nicht den Weg mit ihren Büchern in die Buchgeschäfte. Jetzt kann man auch da sagen, inwiefern sind die Buchläden heute überhaupt noch relevant? Ja, die Arbeitsplätze, aber wir reden jetzt einfach mal aus Autorensicht. Wenn wir dort als junge Autoren überhaupt nicht angeboten und empfohlen werden, welche Relevanz haben die dann eigentlich genau für uns, außer dass wir aus Nostalgiegründen und weil es schön ist, dorthin gehen? Man weiß es nicht. Die allerletzte Station in unserer Liste bildet die oft zitierte Schublade. Schreiben für die Schublade. Dort liegt dann das fertige Manuskript unverstaubt. Und dann sind wir genau dort angekommen, was ich als die Mauer für junge und nicht mehr ganz so junge Autoren bezeichne. Die bittere Wahrheit ist, dass niemand auf uns wartet. Ganz im Gegenteil, Verlage haben manchmal absolut keinen Bock auf uns und lassen das auch raushängen. Ich finde, das muss nicht sein. Da sind wir also, wir unveröffentlichten und unberühmten Autoren, und diese Mauer trennt uns eben vor einer Veröffentlichung. Angesichts dieser miesen Situation könnte man vollkommen entmutigt die Flinte bzw. das Schreibgerät ins Korn werfen und sich in der Freizeit lieber an den Füßen herumspielen. Ich weiß, wovon ich da rede. Als ich meine Frau kennengelernt habe, erlebte ich eine echte Flaute an der Autorenfront und war frustriert. Desillusioniert gab ich auf und verwandelte mich in einen Riesengrandler, dem nichts mehr recht zu machen war. Irgendwann bekam ich dann die Ansage: Entweder du fängst wieder an zu schreiben oder ich gehe. Um es kurz zu machen, wir sind jetzt seit über 10 Jahren verheiratet und ich habe kontinuierlich weitergeschrieben. Wie ich das geschafft habe? Einerseits habe ich eine Schreibroutine. Andererseits macht mir die böse Manuskriptschublade keine Angst mehr. Warum schreibst du? Geld, Ruhm, schöne Frauen und Männer? Ja, das gibt es alles. In Deutschland haben zum Beispiel Wolfgang Holbein und Sebastian Fitzek und auch Hera Lind durchs Schreiben auf sich aufmerksam gemacht. International wären da J.K. Rowling, Stephen King, Margaret Atwood oder Paulo Coelho zu nennen. Wenn es beim Schreiben ein Gebot gibt, dann vielleicht die Regel, sich nicht mit erfolgreichen Autoren zu vergleichen. Wohlgemerkt, ich rede nicht von deren Werken, sondern von den Personen und was sie erreicht haben. Um Erfolg zu haben, benötigt man auch die Gelegenheit, überhaupt Erfolg haben zu können. Die Position. Das schafft man meist nicht innerhalb kurzer Zeit. Weiterhin glaube ich, dass der Benefit des Schreibens noch wo ganz anders liegt. Es ist der Prozess an sich. Keine Frage, wir alle wollen unsere Erzeugnisse auf den Büchertischen legen sehen. Dieses Ziel liegt jedoch nicht völlig in unseren Händen und deshalb ist das eine schöne Fantasie, aber kein geeignetes Ziel. Denn wir sind abhängig von anderen. Zu schreiben und das Geschichtenerzählen an sich zu genießen, das ist der Kern des Autorendaseins. Niemand sonst außer dir selbst ist dazu nötig. Wenn dir das als Entlohnung nicht genügt, kann es schwer für dich werden. Vor dir liegt ein langer und ein zäher Weg und ein Kampf gegen die Mauer. Eine Highschool-Lehrerin gab 2006 ihren Schülern die Aufgabe, Bestseller-Autoren anzuschreiben und um einen Ratschlag zu bitten. Der Einzige, der antwortete, war der damals 84-jährige Kurt Vonnegut, der vielen Menschen wegen seines Buches Schlachthof 5 bekannt ist. Er schrieb den Schülern: Übt eine Kunst aus, um etwas zu werden und herauszufinden, was in euch ist. Das lässt eure Seele wachsen. Diesen Ratschlag finde ich einfach genial. Natürlich steht er im absoluten Widerspruch zu unserer Erziehung und gesellschaftlichen Prägung. Von nichts kommt nichts, schaffe, schaffe, Häusle baue, bla, bla, bla. Ich bin selbstständig und habe teilweise Schwierigkeiten, meine Familie durchzubringen. Aber ich funktioniere im Hamsterrad und irgendwie geht es voran. Mein Vater hat mit einem ähnlichen Einkommen noch ein Haus abbezahlen können, wohingegen ich mir noch nicht mal eine anständige Zigarettensucht leisten könnte. Vonnegut hat recht. Noch mehr nach außen gerichtete Aufmerksamkeit kann nicht die Lösung für uns sein. Wir können Verlage nicht dazu zwingen, unsere Machwerke zu veröffentlichen. Mit dem Schreiben aufzuhören, könnte jedoch sehr gefährlich sein. Mir ging es jedenfalls nicht gut damit. Was bleibt also? Weitermachen und die extra Meilen, Mehrzahl, gehen und diese auch genießen. Der Kollege von vorhin mit seinen 18 Jahren an einem einzigen Manuskript tut mir furchtbar leid und gleichzeitig imponiert er mir wahnsinnig. Vielleicht hat er in Wahrheit das Spiel verstanden, weiß es aber selbst noch nicht, denn glücklich ist er nicht, er ist nämlich kurz vorm Verzweifeln. Aufhören ist keine Option. Das gilt für jeden kreativen Menschen, egal ob er malt, bildhauert, Gedichte schreibt oder eben Romane. Mir ging es ohne Schreiben deutlich schlechter als vorher. Auf YouTube habe ich ein Video gesehen, in dem der Creator sehr treffend ausgedrückt hat, kreative Menschen verfügen über ein Fenster, mit dem sie ins Chaos blicken und Dinge dort herausholen können. Das hört sich gut an, oder? Es gibt aber ein einziges dickes Problem dabei, denn das Chaos kann auch aus sich heraus durch das Fenster zum Kreativen kommen. Es hilft also nicht, willentlich das Chaos zu ignorieren und mit seiner, in Anführungszeichen, Kunst oder auch ohne Anführungszeichen Kunst zu brechen und das zu ignorieren. Vielleicht liegen Genie und Wahnsinn also genau deshalb so dicht beieinander. Jordan Peterson hat es kürzlich auch sehr prägnant ausgedrückt. Nein, nicht jeder Mensch ist kreativ und das ist gut so. Aus genau dem Grund, den ich oben genannt habe. Entschuldigung. Kreativität ist eine Eigenschaft, wie viele, viele andere auch. Wer das Chaos jedoch nicht strukturieren kann, geht darin unter und erschafft auch keine interessanten Kunstwerke, Romane, Gedichte, Bilder, whatever. Aus diesem Grund ist Kreativität aber auch ein Fluch, an den Menschen auch zerbrechen können, denn du musst weitermachen. Aufhören ist keine Option, wie ich das eben gesagt habe. Kreative haben das Potenzial, die träge Gesellschaft um sie herum weiterzubringen, Wege aufzuzeigen, neue Wege zu erdenken. Die Natur ist jedoch clever, denn sie bringt pro Generation nicht zu viele Kreative auf die Welt und lässt sie auch nicht auf die Menschheit los. Denn ansonsten würde alles und jeder im Chaos versinken. Was sagst du dazu? Deine Meinung ist mir wichtig. Du kannst mir gerne schreiben, wenn du einverstanden bist, dass ich über deine Einsendung anonymisiert spreche. Du kannst mir zum Beispiel eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet podcast@stephanhensch.de. Ansonsten schweige für immer. Mir hat es Spaß gemacht, euch an meinen Gedanken hier teilhaben zu lassen. Und falls du kreativ bist, mach weiter. Du bist nicht allein.